Wir waren bis zu Vers 14 gekommen. Der Apostel hilft seinem jungen Mitarbeiter mit Anweisungen für einen rechten Zeugen. Und es sind sehr praktische, wertvolle Anweisungen, die wir auch für uns annehmen können. Ich will den 14. Vers lesen und ihn dann verbinden mit zwei Versen im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, wo dasselbe Thema erscheint. 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde, durch Prophezeiung mit Händeauflegung der Ältestenschaft. Zweimal ruft der Apostel seinen jungen Mitarbeiter, Acht zu geben auf die Begabung, die Gott ihm geschenkt hat. An dieser Stelle und ebenfalls in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Verse 6 und 7. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes am Brennen zu halten, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott gab uns nicht einen Geist des Zagens, sondern der Kraft und der Liebe und eines gesunden Sinnes mit Zucht. Ich weiß nicht genau, warum diese Erinnerung für Timotheus so wichtig war. Bedenken wir, dass einige Zeit dazwischen liegt, zwischen diesen zwei Briefen. Wie viele Jahre wissen wir nicht, aber es ist doch eine längere Zeit. Paulus reist umher, verkündet das Evangelium, besucht die Gemeinden und schreibt einen Brief an Titus, nachdem beide dort auf der Insel Kreta evangelisiert hatten. Also Paulus hat einen erheblichen Dienst hinter sich, wenn er zum zweiten Mal aus Rom schreibt. Inzwischen ist er wieder da, ist gefangen genommen, vielleicht in Troas, vielleicht kurz darauf, vielleicht musste er Troas fluchtartig verlassen, dort hat er einen Mantel und Schriften zurücklassen müssen. Und jetzt ist er in Rom im zweiten Brief und schreibt, er ist noch nicht lange in Rom offenbar, und er schreibt an Timotheus, er möchte zu ihm kommen. Der Winter naht sich, also es dürfte Herbst sein. Der Winter naht und er hätte gern seinen Mantel. Und er hätte auch gern die Gemeinschaft seines jungen Nachfolgers, seines Mitarbeiters. Und wieder schreibt er ihm, aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes am Brennen zu halten. Es wäre fehlerhaft zu übersetzen, die Gnadengabe zu entfachen oder zu entzünden. Denn darum geht es nicht. Das griechische Wort kann beides bedeuten. Aber wenn wir die Wahl haben, dann müssen wir oder sind wir dem Text verpflichtet, es ihm gemäß zu übersetzen. Und bei Timotheus geht es nicht darum, dass die Gnadengabe gelöscht war. Er hat nicht seinen Dienst aufgegeben. Er ist immer noch im Dienst. Paulus hat immer noch Vertrauen zu ihm. Er ist immer noch dabei. Aber er soll sie am Brennen lassen. Er soll dafür sorgen, dass dieser Dienst in rechter Weise getan wird. Gehen wir jetzt zurück zu Kapitel 4 im ersten Brief und schauen wir uns diesen Vers an. Übrigens in beiden Versen steht davon geschrieben, dass die Gnadengabe in einem ist. Gnadengaben sind Begabungen geistlicher Art, die ein Teil unserer geistlichen Substanz sind. Wir sind neue Geschöpfe in Christus Jesus, neue Persönlichkeiten, neu geboren. Und zu dieser neuen Persönlichkeit gehört, wie auch zu unserer diesseitigen Persönlichkeit, eine Begabung. Diese Begabung kommt von Gott. Zum Teil wird sie mitgegeben in die geistliche Wiege und zum Teil kann sie nachgeliefert werden, so wie der Herr es will. Der Herr kann auch nachdem wir auf der geistlichen Welt sind, uns noch Gnadengaben zuteilwerden lassen. Und dann sind sie in uns, sie sind ein Teil von uns. Sie sind nicht erst dann gegeben, wann wir eine Aufgabe haben und dann wieder, werden sie wieder zurückgenommen für vorübergehende Dienste, sondern sie sind wie Hände und Füße und Augen und Ohren ein Bestandteil der geistlichen Person. Wir selbst bilden dadurch einen besonderen Platz am Leib Jesu. Der Leib Jesu besteht aus Gliedern. Und Paulus sagt, diese Glieder sind Gnadengaben, Ohren, Augen und so weiter. Aber andererseits sind die Glieder die Christen. Das heißt, die Gnadengabe beschreibt meinen Platz am Leibe Jesu Christi. Was meine Gnadengabe ist, das bin ich am Leibe Christi. Es scheint also so zu sein, dass bestimmte Gnadengaben, und wir haben mehrere, jeder von uns hat mehrere Gnadengaben, es scheint aber so zu sein, dass eine bestimmte Gnadengabe unseren Platz am Leib Jesu besonders kennzeichnet, sodass wir einen besonderen Dienst hätten, den wir zu verrichten hätten. Da hebt sich die Frage für einen jeden von uns, was ist meine Gnadengabe, was tue ich für Jesus? Wenn man Leuten begegnet, kennenlernt, fragt man bald, wo sie her sind, was sie machen, was sie von Beruf machen. Ich würde gern immer wieder fragen, was tust du für Jesus? Hast du einen besonderen Platz? Hast du einen besonderen Dienst? Was tust du für Jesus? Was bist du am Leib Jesu Christi? Wissen wir das? Viele Christen tun einfach so gelegentlich Dienste, so wie man in der Welt Jobs übernimmt, ja? So einen gelegentlichen Job. Mal tun sie dies, mal tun sie das, ja, sie singen vielleicht in einem Chor und so weiter. Aber sonst ist ihre Beständigkeit eher eine in dieser Welt. Dort gehen sie einem Beruf nach, dort sind sie entweder Lehrer oder Schreiner oder was immer. Da haben sie eine Kennzeichnung, da sind sie etwas. Aber sind wir als Christen etwas? Oder tun wir noch nur gelegentlich dies oder das, so wie es sich ergibt? Das ist eine ernste Frage, wenn wir dieses Thema besprechen. Vernachlässige nun nicht die Gnadengabe. Was heißt das, die Gnadengabe zu vernachlässigen? Nun, wenn wir eine Hand sind und die Gnadengabe vernachlässigen, dann hören wir auf, die Hand zu gebrauchen. Dann tun wir nicht den Dienst, die von der Hand gefragt ist. Es geht also um einen Dienst, den wir mit der Gnadengabe tun. Die Gnadengabe zu vernachlässigen heißt, die Möglichkeit nicht in Anspruch zu nehmen, den Dienst wahrzunehmen, den der Herr uns zugeteilt hat. Jeder von uns kann etwas. Niemand ist zu schwach, einen Dienst für den Herrn zu tun. Jeder ist begabt. Jeder. Und dazu sagt Paulus im zweiten Brief, in den Versen 6 und 7, er habe uns den Heiligen Geist gegeben. Halte die Gnadengabe am Brennen, denn, Vers 7, Gott hat uns einen Geist gegeben, einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit und der Zucht. Also es ist immer möglich, dem Herrn zu dienen, für jeden Christen. Deshalb ist keine Entschuldigung da, diese Möglichkeit zu vernachlässigen. Also vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. In diesem Fall wurde sie Timotheus gegeben mittels einer Prophetie. Das ist nicht üblich. Das war eine Sonderführung wahrscheinlich für Timotheus. Und die Prophetie war natürlich eine, die ein Prophet gab. Solche Propheten dürften wir heute nicht mehr haben. In jener ersten Zeit hat Gott auf diese übernatürliche Weise gehandelt. Der Hebräerschreiber macht uns deutlich, dass das geschah zum Zweck, dass das Evangelium bestätigt werden sollte in dieser Welt. Und das ist geschehen. Für ihn ist die übernatürliche Art der Geschehnisse jener Zeit bereits hinter ihm Geschichte. Nun, das heißt nicht, dass Gott hier und da nicht Übernatürliches tun könnte. Er tut es immer wieder. Manch einer kann von einer übernatürlichen Heilung sprechen und so weiter. Und es gibt merkwürdige Führungen Gottes ebenfalls. Aber in diesem Fall handelt es sich um eine Prophetie wahrscheinlich des Apostels Paulus, der dabei war, als ihm die Hände aufgelegt wurden, was nicht ein Muss ist. Die Bibel spricht übrigens nicht von Einsegnung und auch nicht von Ordination. Das mag für viele von uns neu sein. Es ist Tradition geworden in der Kirche Jesu, in der Gemeinde Jesu. Das kennt man, aber es ist eine Einrichtung, die Schrift nicht so kennt. Sie kennt die Handauflegung, aber Handauflegung ist nicht Einsegnung. Handauflegung ist noch nicht Ordination. Und Ordination bzw. Einsegnung muss nicht mit Handauflegung geschehen. Die zwei sollte man trennen. Die Hände wurden damals zu verschiedenen Zwecken aufgelegt. Eine Händeauflegung bei Timotheus hier wird nicht begründet. Wir wissen nicht, aus welchem Grund ihm die Hände aufgelegt wurden. Wir haben keinen Grund zu sagen, das wäre bei seiner Ordination und bei seiner Einsegnung geschehen. Das können wir nicht sagen. Wir würden da über die Schrift hinausgehen. Es wurden einmal ihm die Hände aufgelegt und bei dieser Gelegenheit hat Paulus eine Prophetie und offenbar sieht er im Voraus den Dienst, den Timotheus zu verrichten haben wird und Gott schenkt ihm die nötige Begabung dazu. Die Reihenfolge bzw. die geschichtliche Beziehung zwischen Gnadengabe und Dienst kann verschieden sein. Oft gibt uns Gott eine Gnadengabe und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Aber es kann auch vorkommen, dass Gott einen Dienst gibt, einen Auftrag gibt und wir wissen nicht, wie wir ihn zu verrichten haben. Und dann kann Gott in seiner Barmherzigkeit uns die nötige Begabung dazu geben. Das überlassen wir ihm, wie er das macht. Auf jeden Fall wollen wir nie Nein sagen zum Herrn, wenn es deutlich wird, dass er uns ruft zu einer Aufgabe. Er wird immer das Nötige geben, damit wir diese Aufgabe verrichten können. Ich hatte vor vielen Jahren einen Lehrer, der uns erzählte, er sei einmal gerufen worden, er wohnte in Kanada, wo ich aufgewachsen bin, und dort war er mein Lehrer gewesen. Und er wurde gerufen, einen Dienst für eine gewisse Zeit in Südamerika zu tun. Er sollte evangelisieren. Und er sagte zu den Brüdern, die den Ruf an ihn ergehen ließen, ich kann nicht evangelisieren, ich bin nicht Evangelist. Aber er war bereit zu gehen. Wenn ihr für mich betet, bin ich bereit zu gehen. Und der Herr gab ihm das Nötige, gab ihm die Fähigkeit zu evangelisieren und er durfte im Segen arbeiten. Ich selbst bin ebenfalls nicht von zu Hause aus Evangelist. Aber als ich gerufen wurde zu evangelisieren, hat der Herr das Nötige gegeben und ich habe viel evangelisiert. Später habe ich es nicht mehr so getan. Der Herr kann immer das Nötige geben, wenn wir um seine Führung wissen, eine Tür öffnet sich und wir fühlen uns verpflichtet, durch diese Tür zu gehen. Der Herr kann das Nötige geben. In diesem Fall war es eine besondere Führung durch den Apostel Paulus. Und diese Gnadengabe ist bei Timotheus geblieben. Es dürfte sich handeln um seine Lebensberufung als Nachfolger des Paulus, das heißt als Missionar und als Lehrer der Gemeinden. Und diesen Auftrag soll er wahrnehmen und nicht vernachlässigen. Er soll in dieser Aufgabe treu bleiben und die Gabe benutzen, in vollem Maße nutzen. Das heißt, er darf ruhig, mutig vorangehen, wissend, dass der Herr ihn ausgerüstet hat. Übrigens, manchmal betet man um Vollmacht, das ist auch noch so ein Thema. Dafür brauchen wir nie zu beten. Wussten Sie das? Vollmacht ist etwas, das wir schon haben. Vollmacht ist im Grunde Berechtigung. Vollmacht hat eine besondere Bedeutung in deutschen christlichen Kreisen, die ich nie anderswo gefunden habe. In keiner anderen Sprache. Und ich habe in einigen Ländern gedient und bin vielen Christen begegnet. Und ich habe mich herumgefragt. Ich fragte einen jungen Bruder, der in Frankreich studierte und dort auch gedient hatte, wie das dort sei. Nein, kennt man nicht. Diese deutsche Bedeutung dieses Wortes. Übrigens, ich sage deutschen christlichen Kreisen, denn jeder von uns dürfte wissen, sobald er diesen Raum verlässt als christlichen Raum und in den Alltag geht, bekommt das Wort Vollmacht eine andere Bedeutung. Ist Ihnen das bewusst? Da bekommt Vollmacht seine eigentliche Bedeutung. Und das ist die Bedeutung des griechischen Wortes Exousia, das übrigens auch für Regierung gebraucht werden kann oder für Autorität, eine Berechtigung. Nehmen wir zum Beispiel Johannes Kapitel 1, die Verse 11 und 12. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist Vers 11. Israel nimmt ihn nicht als Volk auf, aber einige in Israel nehmen ihn dennoch auf, obwohl das Volk ihn ablehnt. Deshalb Vers 12. Johannes schreibt dieses viele Jahre später im Rückblick. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht. Das ist das richtige Wort. Nur müssen wir es verstehen. Im weltlichen Sinne, das heißt im eigentlichen Sinne, nicht jetzt im typisch Gemeindesinne, den wir uns irgendwo angeeignet haben. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist ein Phänomen und man sollte sich wohl dessen bewusst sein. Denen gab er Vollmacht, das heißt die Berechtigung. Das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und das ist in der Vergangenheitsform. Denen gab er Vollmacht. Und wer sind diese Leute? Und jetzt gebraucht er die Gegenwartsform. Die an seinen Namen glauben. Die heutigen Christen, Männer schreibt er. Die wiedergeboren wurden, nicht ausgeblüht und so weiter, aus dem Willen eines Menschen, sondern aus Gott geboren wurden. Wann? Am Pfingsttage, als der Geist kam, kam das Leben. Dann kam die Wiedergeburt, die verheißen war im Alten Testament durch Ezekiel. Ich werde meinen Geist auf euch, in euch geben und ich werde euch ein neues Herz geben. Das war damals noch nicht Usus, das war damals noch nicht so. Aber es war eine Verheißung für eine künftige Zeit. Nicht nur Ezekiel verheißt diesen Geist. Jesaja tut es, Joel tut es, Zacharia tut es. Der Geist soll eines Tages kommen. Und wann er kommt, sagt Petrus, dies ist das. Hier ist der Geist, der von Joel verheißen war. Er hätte auch sagen können, den Hesekiel verheißen hatte. Und dann kommt das Leben, die neue Geburt. Aber die kam erst später, nachdem Jesus in Israel hineingekommen war. Johannes 1, Vers 11. Nachdem Israel ihn abgelehnt hatte, nachdem einige, während Jesus hier auf der Erde war, ihn aufgenommen hatten. Sie sagten Ja zu ihm, sie bekehrten sich, das heißt, sie wurden seine Nachfolger, aber sie wurden nicht wiedergeboren. Das war damals nicht so. Das gehörte nicht zu der Beziehung eines rechten Gottesanhängers. Das kommt erst später, in der Heilszeit, die mit Pfingsten beginnt. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Als die Zeit erfüllt war, wurden diese dann Gottes Kinder am Pfingsttag. Das heißt, sie bekamen den Heiligen Geist. Das stimmt überein mit noch einem Wort des Jüngers und Apostels Johannes in Kapitel 7 seines Evangeliums, wo wir vom Kommen des Geistes lesen, in den Versen 37 bis 39. 37, 38 lesen wir von einem Wort Jesu, das er ausruft am Laubhüttenfest. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Das Kommen durfte an jenem Tage geschehen. Das Trinken war noch für eine spätere Zeit vorgesehen. Johannes macht das deutlich, gleich anschließend. Er schreibt dieses auch, viele Jahre später, und sagt, Jesus rief und lud ein, zu kommen. Und die, die kamen, die waren natürlich froh, dass sie bei Jesus waren. In einem gewissen Sinne war das zufriedenstellend. Aber dieser tiefe Durst wurde erst gestillt mit dem Kommen des Geistes. Das sagte er von dem Geist, welche die, die an ihn glaubten, empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Warum war er nicht verherrlicht? Weil er noch nicht gestorben war. Als er starb, wurde er bald auferweckt und bald darauf wurde er in den Himmel aufgenommen und dann konnte er den Geist senden und dann erfüllte sich dieses, dass man mit dem himmlischen Trank versehen wurde. Mit ihm wurde er wurde ausgegossen über die Jünger und wie Paulus an die Korinther schreibt, in 1. Korinther 12, Vers 13, gleichzeitig wurden sie mit ihm getränkt. Wenn der Geist kommt, kommt er, sodass er um uns ist. Man wird mit ihm getauft, umgeben. Man ist im Geist und der Geist ist in einem. Also das ist die Erfüllung dieser Verheißung. Denen gab er das Recht, die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Unsere Vollmacht zur Verkündigung des Evangeliums besteht erstens in unserem Christsein. Christen sind dafür Christen, unter anderem, dass sie Zeugen Jesu Christi seien. Jeder Christ. Paulus schreibt an die römischen Christen. Erst sagt er im ersten Vers, Paulus, Apostel, Gesandter Jesu Christi. Und dann schreibt er, etwa in Vers 5, dass Gott uns, also ihm und den Lesern, Apostelschaft gegeben habe. Was er ist, ist jeder in einem gewissen Sinne. In einem gewissen Sinne ist nur er ein fundamentlegender Apostel. Aber in dem Sinne, dass er als solcher Missionar ist, ist jeder von uns Missionar. Kraft dessen, dass wir Gnade bekommen haben, steht dort geschrieben. Gnade und Apostelschaft, die zwei gehen zusammen. Sind wir Christen, sind wir Missionare. Vor vielen Jahren durften wir das Missionsmuseum in Bad Liebenzell besuchen. Die Schwester, die uns führte, bat, dass die Tür hinter uns geschlossen werde. Nicht, weil es so geheimnisvoll war, sondern weil ein Wort neben der Tür stand oder aufgehängt war, das wir sehen sollten. Und dort lasen wir, jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Ein besseres Wort habe ich kaum gelesen, als Slogan, also außerhalb der Heiligen Schrift. Aber es ist sehr schriftgemäß. Jeder von uns ist von zu Hause aus, das heißt mit der Wiedergeburt, Missionar. Und das ist unsere Vollmacht, unsere Berechtigung, unser Ausweis. Ja? Jesus hat uns gerufen, nicht nur zu ihm zu kommen um Gnade, sondern er hat uns gleichzeitig gesandt, mit dieser Botschaft es weiterzusagen. Ferner liegt eine gewisse Vollmacht oder Berechtigung zur Verkündigung beziehungsweise zum Dienst, wo immer und wie immer der Herr es will, in unserer Gnadengabe, die er gegeben hat. Diese Gnadengabe ist gleichsam der Ruf oder die Berufung, wenn wir es so wollen, für das, was Gott von uns an Dienst haben will. Also, das ist schon hinter uns und die Kraft kommt, wann wir gehorsam sind. Die ist da. Es ist der Gehorsam, der gefordert ist. Finney hat entdeckt, dass viele Christen um etwas beteten, das gar nicht nötig war zu beten. Dass Gott, entschuldigung, sie erwarteten etwas von Gott, das aber Gott von ihnen erwartete. Ja. Wir erwarten manches von Gott, erbeten uns das und Gott hat es vielleicht schon gegeben, beziehungsweise sollen wir handeln. Wenn wir handeln, wird immer Kraft da sein, wird immer das Nötige sein. Deshalb auch der Ruf an uns. Vernachlässigen wir nicht die Gnadengabe, die in uns ist, weil Gott uns auch einen Dienst gesehen hat, einen für uns vorgesehen hat. Mit Händeauflegung war es der Fall bei Timotheus, der Ältestenschaft. Offenbar waren mehrere Älteste in diesem Kreis, aus dem Timotheus ausgegangen war. Wir nehmen an, dass es seine Heimatgemeinde war in Lystra, vielleicht war es in Ikonium. Er war bekannt in beiden Kreisen, er hatte dort einen guten Ruf. Wir wissen nicht genau, wie die Situation war, aber Älteste haben ihm, übrigens mehrere, das war damals Sitte, dass in Gemeinden mehrere Älteste waren. Es musste nicht so sein, manche haben heute irgendwie einen Komplex an dieser Stelle, meinen, in jeder Gemeinde müssten jetzt mehrere Älteste sein. Nein, das ist nicht notwendig. Es fällt uns auf in 1. Timotheus 3, wo Paulus von den Diensten in der Gemeinde spricht, dass das Wort Ältester oder Aufseher in der Einzahl steht. Und wenn er dann auf die Diakone zu sprechen kommt, dann steht das Wort in der Mehrzahl. Ich weiß nicht, ob das viel zu bedeuten hat, aber es fällt schon auf und es sagt mir wenigstens dieses, dass man nicht mehr als einen Ältesten haben muss. Wie viele sollte man haben? So viele, wie der Heilige Geist gegeben hat. Nicht mehr, nicht weniger. Alle die. Hat eine Gemeinde vom Heiligen Geist keine Ältesten gegeben, ist ihr keinen gegeben, dann hat sie keinen Ältesten. Und wenn sie dann einen doch zum Ältesten macht, ist er keiner. Denn nur der Heilige Geist macht Älteste. Kein Mensch kann das tun. Sie werden auch nie gewählt in der Heiligen Schrift. Sie werden erkannt an dem, was sie tun und an dem, was sie sind. Zwei Grundvoraussetzungen für Ältesten haben wir. Und der eine wird sehr stark betont in den verschiedenen Texten, die uns Paulus gegeben hat über dieses Thema. Das ist Charakterreife. Er soll ein Vorbild sein. Aber er braucht auch Begabung. Auch das wird erwähnt. Er muss lehren können zum Beispiel und so weiter. Also zwei Kardinalvoraussetzungen. Und wenn ein jemand da ist, der diese erfüllt, übrigens auch männliches Geschlecht gehört dazu, natürlich sollte er Christ sein, wenn er nicht Christ ist, dann kommt er nicht in Frage. Es gibt also solche Voraussetzungen für Ältesten. Und wenn jemand da ist, der solche Voraussetzungen erfüllt, dann ist es die Aufgabe einer Gruppe von Christen, ich sage ganz bewusst nicht Gemeinde, weil viele Leute nicht verstehen, was das ist. Sie meinen zwar ein Bild von Gemeinde zu haben, aber was die biblische Gemeinde ist, ist noch etwas anderes, als wir normalerweise unter diesem Begriff verstehen oder meinen zu verstehen. Deshalb sage ich ganz bewusst manchmal Gruppen von Christen, weil die Gemeinden das waren in jener Zeit. Lukas nennt Gruppen von Christen, die noch nicht lange Christen waren, schon Gemeinden in der Apostelgeschichte 14, bevor sie Ältesten bekommen. Ich erwähne heute Abend einige Punkte, die vielleicht etwas neu sind für uns, aber nehmen Sie die hin, nehmen Sie die mit und prüfen Sie, ob es in der Heiligen Schrift sich so verhält. Hier ist also eine Ältestenschaft, die dem Timotheus die Hände aufgelegt hat. Was sollte das bedeuten? Nun, die Handauflegung kommt als Brauch aus dem Alten Testament. Wir haben sie zum Beispiel in Verbindung mit der Opferdarbringung. Wenn in Israel ein Tier als Opfer dem Priester zugeführt wurde, dann war es die Aufgabe des Opfernden, seine Hände auf den Kopf des Tieres zu legen, ja, sich eigentlich zu stützen auf das Tier. Er übertrug somit einen Teil seines Gewichtes auf das Tier, lehnte sich gleichsam an das Tier. Als Zeichen davon wahrscheinlich, dass dieses Tier nun seine Schuld übernahm. Was er war, das war jetzt das Tier. Es nahm seine Stelle ein. Seine Schuld wurde übertragen, symbolisch, auf das Tier. Er vereinselbigte sich gleichsam mit dem Tier. Das ist eine Bedeutung der Handauflegung. Eine Art Verbindung, eine Art Vereinselbigung. Es kann auch von Schutz sprechen, wenn Gott seine Hand legt auf Esra und so weiter. Es kann mehrerlei bedeuten. Es kann auch ein Hinweis wohl sein, wenn in der Gemeinde die Hände aufgelegt werden, dann kann es heißen, dieser, wir anerkennen diesen besonders, als den, der uns dienen darf oder der hinausgehen soll als Evangelist oder Missionar und so weiter. Oder wenn jemand krank ist und ihm die Hände aufgelegt werden, kann man ihm die Hände auflegen, wenn es angebracht ist, muss nicht sein. Händeauflegung wird nie verordnet. Sie gehört nicht zu den Verordnungen, die Jesus der Gemeinde gegeben hat. Aber wir lesen von dieser Praxis und es ist eine gute Praxis. Dass sie mit Weisheit gebraucht werden soll, das sagt Paulus, deutet Paulus auch an. Und wenn jetzt Kranke geheilt, beziehungsweise wenn ihnen die Hände aufgelegt wurden, dann scheint das auch so zu sein. Herr, es wird ganz besonders die Hand aufgelegt, als ob man bittet, Herr, etwas demonstrativ, bitte, heile diese Person. Dass dann der Wille des Herrn geschehen muss und dass wir nicht bestimmen können, das ist auch klar. Aber wir beten für gerade diese Person. Vielleicht liegt auch da eine gewisse Vereinselbigung vor, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt nicht allzu viel über die Bedeutung von Hände auflegen. Wir entnehmen einiges aus dem Zusammenhang und meinen da etwas zu lesen, zu erfahren, aber wir wissen nicht genau, was es um die Handauflegung ist. Aber das sind einige Gedanken darüber. Vielleicht spielt die Vereinselbigung da eine Rolle, wenn wir sagen, wenn wir die Handauflegung auf Hände auf einen Kranken legen, könnten wir sagen, Herr, ich bin nicht besser als dieser, auch ich hätte krank werden können. Manchmal ist ja Krankheit die Folge von Sünde. Jakobus deutet das an, nicht immer ist das der Fall, aber wenn das der Fall ist, können die Ältesten sagen, Herr, auch wir sind solche wie Elia und wie dieser und so weiter. Und die Ältesten sollten auch ihre Sünden bekennen, bevor sie Hände auflegen, nicht nur der Kranke. Das steht dort nicht geschrieben. Aber wehe dem Ältesten, der mit Schuld die Hände einem anderen auflegt, nicht wahr? Also das ist wohl vorauszusetzen. Aber ein Ältester ist im Grunde auch ein Kranker, denn er ist vom selben Fleisch wie jeder von uns. Auch er bedarf der Hilfe des Herrn. Das heißt, er setzt sich, er macht sich eins mit dem Bedürftigen. Wie dem auch sei, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es war eine Praxis, wir nehmen sie zur Kenntnis und gebrauchen sie auch gerne hier und da. Lesen wir Vers 15. Oder vielleicht besser, gerade wenn wir schon hier bei Vers 14 sind, gehe ich zurück zu 2. Timotheus 1 und bespreche noch diesen Text, weil er doch in Zusammenhang mit unserem Vers steht. Und dann haben wir das etwas ausgerundet. Aus diesem Grunde erinnere ich daran, die Gnadengabe Gottes, er ist es, der sie gibt, sie kommt von ihm. Keine Menschen können Gnadengaben geben, nur Gott kann das tun. Erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes am Brennen zu halten, nicht ausgehen zu lassen. Wir merken hier, dass eine Gnadengabe mit Feuer verglichen wird, nicht wahr? Der Dienst soll brennen, gleichsam wie das Feuer, es soll nicht gelöscht werden. Ein gewisser Drang gehört dazu. Eine Gnadengabe ist auch ein Drang. Manch ein junger Christ empfindet dieses Drängen. Denn er ist eben Christ geworden. Das kommt nicht nur dadurch, dass er frisches Leben hat und neue Liebe hat und den Heiligen Geist. Es kommt auch daher, dass der Herr ihn begabt hat. Und es drängt ihn zum Dienst. Und wohl dem Christen, bei dem dieser Drang bleibt, ja, gesund bleibt. Vielleicht sollten manche von uns beten, Herr, entfache wieder diese Gnadengabe, wo sie nicht mehr am Brennen ist. Und wo sie nicht mehr so stark brennt, möge der Herr uns helfen, dass sie am Brennen bleibt, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Wenn dieser Text in Verbindung zu bringen ist mit dem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 14, dann dürften wir wohl annehmen, dass die Prophetie zu diesem Zeitpunkt geschah, als Paulus, vielleicht zusammen mit den Ältesten, Timotheus die Hände auflegten. Dass die Gnadengabe in Timotheus war, das ist nicht notwendigerweise der Handauflegung der Ältesten auf diese zurückzuführen, sondern hier führt Paulus die Präsenz dieser Gnadengabe auf seinen Anteil an der Auflegung zurück. Und das dürfte dann auch mit der Prophetie in Verbindung stehen, von der er dort sprach im ersten Brief. Vers 7. Warum darf Timotheus dieser Aufforderung nachkommen? Denn Gott gab uns einen Geist. Deshalb, der Geist verwaltet offenbar die Gnadengabe. Paulus bringt den Heiligen Geist in Verbindung mit der Gnadengabe. Der Heilige Geist nach 1. Korinther 12 verteilt Gnadengaben. Der Herr Jesus verwaltet sie, aber durch den Heiligen Geist, der hier in dieser Welt ist und in der Gemeinde ist und diese Gemeinde zum Dienst zur Verherrlichung Jesu gebraucht. Denn Gott gab uns einen Geist, einen nicht des Zagens, der Zurückhaltung, des Zurückschreckens. Dieser Geist ist allen Schwierigkeiten gewachsen. Nichts darf uns zurückschrecken. Deshalb dürfen wir die Gnadengabe ruhig gebrauchen, wissend, dass der Geist Gottes uns beistehen wird. Wir merken also, dass die Gnadengabe als Kraft nicht das ganze Ausreichende ist, das wir brauchen. Sie ist eine Kraft, sie ist eine Befähigung, aber wir brauchen darüber hinaus noch wirklich die Kraft Gottes, um unseren Mann zu stehen, damit wir dort für den Herrn den Dienst tun, zu dem er uns gerufen hat. Denn Gott gab uns nicht einen Geist des Zagens, sondern, wir fügen hinzu, einen Geist der Kraft. Was heißt das? Er gab uns einen Geist der Kraft. Einen Geist, der die Kraft ist. Der Geist ist die Kraft und deshalb haben wir die Kraft. Denn der Geist ist Gott. Und nach dem Alten Testament ist Jahwe die Kraft seines Volkes. Die Bibel lehrt uns, dass Gott unsere Stärke ist, Gott unsere Kraft ist. Und diese Kraft Gottes wird ausgegossen. Stellen wir uns das einmal vor, ausgegossen. Wie ein Strom über uns, über die Gemeinde. Oder nehmen wir 2. Korinther 12, die Verse 9, nein 12, doch 9 und 10. 2. Korinther 12. Ich möchte auf etwas aufmerksam machen, auf etwas sehr Schönes. Früher habe ich viel im Zelt evangelisiert. Dann hatte man Handzettel gedruckt und verteilt. Und wenn ich in Deutschland evangelisierte, dann hieß es Evangelisation im Zelt. Wenn ich in Frankreich evangelisierte, das kam auch vor, dann hieß es, auch in Deutsch, wo Deutschsprachige waren, denn ich sprach nicht Französisch, wurde aber übersetzt. Es war also bilingual, das heißt zweisprachig. Und dort hieß es dann in deutscher Schrift zusammen mit Französisch, Evangelisation unter dem Zelt. So sagt man das in Frankreich. Beides haben wir hier. Kapitel 12, Vers 9. Und er sagte zu mir, es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Dort, wo unsere Schwachheit groß ist, an der Stelle, wo wir schwach sind, dort ist die Kraft Gottes vollkommen. Paulus hört das. Und er glaubt dem. Und er kommt zur Freude. Aus seiner Bedrängnis, aus seiner Not wird Freude. Und er sagt hinzu, also will ich nur zu gern mich lieber meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi, und jetzt kommt ein Wort, das beides bedeutet, über mir und um mich her wohne. Im Deutschen kann ich nicht mit einer Präposition auskommen. Ich brauche beide. Über mir wohne und um mich her wohne. Das heißt Zelte. Die Kraft Gottes, ich denke, das Wort Zelt wird hier gebraucht als, als Tätigkeitswort, damit die Kraft Gottes zelte. Wie? Im Deutschen brauche ich zwei Präpositionen. Über mir, nicht nur oberhalb, sondern auch gleichzeitig um mich her. Das heißt, mich umgebe wie ein Zelt. Wir sind geborgen in dieser Kraft Gottes. Und jetzt darf Paulus weiter dienen. Er muss sich nicht aufhalten lassen von dieser Bedrängnis. Also will ich mich nur zu gern lieber meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi über mir und um mich wohne oder zelte. Daher habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten. Übrigens, das griechische Wort für Krankheit ist dasselbe Wort wie für Schwachheit. Dasselbe Wort. Ein früher Student von mir verkehrte eine Zeit lang in einer Pfingstgemeinde. Und dort war eine radikale Situation. Ein Kind war wohl krank und jetzt wollte man unbedingt, dass das Kind geheilt werde. Und das wollte man so stark, dass man also jetzt sagte, das Kind ist schon geheilt. Man sieht es noch nicht, aber es ist geheilt. Ja. Und dann sagte dieser nüchterne Student, das Wort für Krankheit, für Schwachheit ist das Wort für Krankheit. Wir können hier Krankheit lesen. Ich will mich rühmen in der Krankheit und die darf ruhig bleiben. Die muss nicht weichen. Gott hat auch Krankheit vorgesehen für seine Kinder, wenn es notwendig ist. Krankheit kommt übrigens nicht vom Teufel, wussten Sie das? Sie kommt von Gott. 1. Mose 3, Römer Kapitel 8. Ja. Das heißt nicht, dass der Feind sie nicht gebrauchen kann. Gott lässt es zu, dass nicht nur die negativen Führungen Gottes von dem Feind gebraucht werden. Er kann Krankheit gebrauchen. Aber Gott lässt es zu, dass auch die guten Gaben Gottes von Feind gebraucht werden. Er kann die Schöpfung gebrauchen, siehe Hiob. Ja? Das lässt Gott zu. Aber sie kommen nicht von Satan. Weder das Gute noch das Böse kommt von ihm. Die Sünde kam durch ihn, weil er es veranlasste. Aber die Sünde kam auch nicht von Satan. Sie kam vom Menschen. Er hat gesündigt. Ja? Also, da sollte man genau unterscheiden. Wo sind wir? 2. Korinther 12. Daher habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an übermütiger Misshandlung. Das ist schwer, ja. Wenn man auf dem Arbeitsplatz oder sonst wo eine Misshandlung erfährt, im Zeichen des Übermuts. An Nöten, an Verfolgungen, an Schwierigkeiten und Engpässen. Das Wort für Bedrängnis heißt quetschen. Wenn die Situation mir an die Gurgel kommt, ja, und mir der Atem ausgehen will, das ist das Wort, das manchmal in unseren Übersetzungen mit Trübsal übersetzt wird. Das Wort heißt quetschen. Das Leben beginnt uns einzuengen. Wir kommen in einen Engpass, in eine Sackgasse hinein. Paulus sagt, dann darf ich mich freuen, denn ich weiß, der Herr hat verheißen und hält sein Wort, hier wird seine Kraft genügend sein. An Schwachheiten, an Schwierigkeiten und Engpässen für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich kräftig. Dann ist die Kraft da. Zurück zum Timotheus, 2. Timotheus 1. Gott hat uns gegeben einen Geist, der Kraft ist. Und deshalb ist er der Geist der Kraft. Und wenn dieser Geist da ist, wird genügend Kraft da sein, die Gnadengabe zu gebrauchen und den Dienst zu verrichten, der mir aufgetragen ist. Ferner, dieser Geist ist ein Geist der Liebe. Und wir haben uns in diesen Tagen gesagt, dass Liebe die Kardinalforderung Gottes ist. Sie ist das Wichtigste, was bei uns erwartet wird. Sie ist die Beziehung zu unserem Herrn. Sie ist die Mitte. Sie ist das, das umgeben ist von den anderen Eigenschaften eines Christen, von der Frucht des Geistes. Liebe ist das Wichtigste. Paulus schreibt an die Thessalonicher im ersten Brief. Er bangte um die thessalonischen Christen, weil er so schnell diese Gemeinde hatte verlassen müssen. Und sobald wie möglich will er wieder zurück, das wird ihm nicht erlaubt, und dann schreibt er. Und er schreibt von seiner Not. Aber inzwischen ist Timotheus zurückgekommen, der kam durch, den haben sie reingelassen. Und er kam und besuchte die Gruppe von Christen dort. Und dann brachte er wieder Bericht. Paulus, es steht gut mit den thessalonischen Christen. Und dann freut sich. Paulus sagt, dann lebe ich auf. Ja. Aber wonach fragte er? Was waren die Kennzeichen? Als er von zweierlei erfuhr, er nennt zweierlei, das ihm wichtig war, als Zeichen ihrer geistlichen Gesundheit. Das eine war der Glaube, das ist das Entscheidende, der Schlüssel, das Tragende. Und dann die Liebe, die Beziehung selbst, der Strang der Beziehung selbst zwischen uns und dem Herrn. Wenn diese zwei da sind, dann ist das Wichtigste da. Dann kommt auch bald das andere, wenn etwas von dem anderen fehlt. Auch dieses ist wachstumsfähig, aber wenn es da ist, dann ist Gesundheit da, dann ist Leben da und dann steht es gut, denkt Paulus. Und das dürfen wir auch übernehmen. Der Geist ist ein Geist der Liebe. So wie der Geist Kraft ist, so ist der Geist die Liebe. Römer Kapitel 5. Ihr dürft aufschlagen. Römer 5, Vers 5. Paulus spricht von Bedrängnissen. Und er sagt in Vers 5, die Hoffnung beschämt aber nicht, trotz dieser Schwierigkeiten. Warum nicht? Weil die Liebe da ist. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm, beides. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. In unseren Herzen wurde die Liebe Gottes ausgegossen, durch den Geist. Mit dem Kommen des Geistes kommt die Liebe. Der Geist ist Gott, Gott ist Liebe. Und wenn der Geist kommt, kommt der Gott der Liebe in uns hinein. Noch eine Stelle, und die ist sehr, sehr praktisch, ich warne uns. 1. Petrus, Kapitel 1. Jetzt wird es darauf ankommen, was für eine Übersetzung Sie haben. Denn die Übersetzungen haben nicht alle denselben griechischen Text zur Grundlage. Meine Übersetzung beruht auf dem sogenannten überlieferten Text aus der Reformationszeit. Und nach dem ist zu lesen folgendermaßen. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt. 1. Petrus 1, 22. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt. Was ist das? Das ist unsere Bekehrung und Wiedergeburt. Unsere persönliche Heilswende, diese besteht aus Bekehrung und Rettung oder Heilszugabe. Das Heil wird uns gegeben. Die Bekehrung ist die Umkehr, die aus Abkehr, sprich Buße, und Hinkehr, sprich Glauben, besteht. Hier beschreibt Petrus sie als Gehorchen. Die Bekehrung, der Bekehrungsakt, der Glaubensakt ist ein Akt des Gehorchens. Paulus spricht vom Glaubensgehorsam. Die Bekehrung wird in der Bibel ein Gehorchen der Wahrheit genannt. Apostelgeschichte 17, ja. Gott gebietet allenthalben Buße zu tun. Gebietet. Und wer diesem Ruf, wer diesem Befehl gehorsam ist, der gehorcht der Wahrheit und kann dann gerettet werden. Das heißt, man kehrt um in einem Akt des Gehorsams. Natürlich beginnt dann ein Leben des Gehorsams, so wie auch der Glaube bei der Bekehrung in ein Glaubensleben mündet. Hier also die Bekehrung als ein Gehorchen der Wahrheit. Petrus sagt, durch den Geist sind sie gereinigt worden. Der Anteil des Menschen, das heißt, was die Menschen taten, Petrus schreibt, als ob die Christen das getan haben, sie haben gehorcht, aber durch den Geist wurden sie gereinigt. Das heißt, sie gehorchten der Wahrheit, sie hörten auf die Botschaft und dann daraufhin konnte der Geist sein Reinigungswerk tun. Diese Reinigung ist dann die eigentliche Rettung, die Vergebung der Sünden, das Neuwerden. Also, jetzt haben wir, sagt Petrus, bekehrte Menschen, wiedergeborene Menschen. Und was ist die Folge? Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe. Durch die Bekehrung und Wiedergeburt ist man fähig geworden, andere Christen zu lieben. Das steht als Tatsache da. Die Bekehrung, die Umkehr und die Reinigung von den Sünden macht zu, hin zu Bruderliebe fähig. Nachdem das der Fall ist, jetzt kommt der Befehl erst. Bis jetzt Fakten. Dies ist Tatsache. Daraufhin, nachdem das der Fall ist, rufe ich jetzt auf. Jetzt kann der Befehl kommen. Liebt einander. Aus reinem Herzen, mit nachhaltiger, edelster Liebe. Kein Christ kann sich für Lieblosigkeit entschuldigen. Kein Christ darf sagen, du weißt ja, wie ich bin. Kein Christ darf sagen, das ging über die Grenzen hinaus. Das ging über meine Kraft hinaus. Nein, es ging nicht über seine Kraft hinaus. Nie. Das heißt, über unsere Kraft schon. Aber Gott hat uns doch Kraft geliefert im Heiligen Geist. Er selbst ist da. Und er trägt uns. Und er hat uns fähig gemacht zum Lieben. Und wir können lieben. Es ist kein Grund für all die Spalterei in unseren Gemeinden. Kein Grund. Kein Grund je für Lieblosigkeit. Nie. Jeder kann den anderen tragen. Ich habe einmal eine merkwürdige Erfahrung gehabt. Das war nicht weit von hier. Ich diente in einer Gemeinde und offenbar war es eine Führung vom Herrn. Ich weiß nicht, über welchen Text ich gesprochen habe. Aber während der Predigt wurde ich wohl geführt, eine Aussage zu machen. Es gibt keinen Menschen, mit dem du nicht oder mit dem wir nicht auf engstem Raum leben könnten. Keinen. Die Kraft ist dazu da. Es waren Ehepaare in dieser Versammlung. Die stand vor einer ernsten Entscheidung. Die Mutter der Frau war eine höchst schwierige Dame. War noch nicht gläubig, war eben als wohl gottlose Frau aufgewachsen, ich weiß nicht wie. Aber sie war jetzt wenigstens eine gottlose Frau. Aber sie war bedürftig. Jemand musste für sie sorgen. Und ich muss das offenbar zweimal gesagt haben, so sagte mir der Bruder später. Und dann fiel die Entscheidung, sagten sie. Sie waren selbst noch nicht lange Christen. Sie hatten sich erst in älteren Jahren bekehrt. Und dann sagten sie sich, ja, wir nehmen sie zu uns. Es war sehr schwierig, aber der Herr gab Gnade, sie zu lieben. Die Frau hat sich bekehrt, sie wurde getauft, sie starb selig. Gott lieferte dort die Kraft. Ja. Mir fällt es schwer, jedem von uns fällt es schwer, wenn dieser Druck einmal über unsere Kraft hinausgeht. Ja. Aber wir müssen uns immer wieder erinnern an Tatsachen. Dies sind Tatsachen. Ja. Paulus oder Petrus stellt eine Geschichte hierhin. Geschichtliche Tatsachen. Und auch im Römerbrief und so weiter. Dies sind Tatsachen, die in den Raum gestellt werden und die fordern uns heraus, ja oder nein dazu zu sagen. Warum ist das? 2. Korinther 4. Ergänzt Kapitel 1. Die zwei kann man parallel lesen und dann großen Gewinn davon haben. Vers 7, aber wir haben diesen Schatz, das geistliche Gut, das wir mit der Wiedergeburt bekommen haben, mit dem Glauben an Jesus Christus, das ewige Leben, den Heiligen Geist, die Gnadengaben, alles das. Wir haben diesen Schatz in irdenen oder tönernen Gefäßen. Warum? damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Ganz einfach. Damit es sich herausstelle, denn jeder Mensch weiß, dass wir nur Menschen sind. Und wenn wir dann offensichtlich für die Augen von anderen belastet werden und standhalten und dem Herrn Ehre bringen, dann zeigt es sich, dass eine andere Kraft im Raum war, dass sie Gottes Kraft war und nicht eine von uns. Zurück zu unserem Text, und dann wollen wir abschließen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott gab uns einen Geist der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit. Auch hier brauchen wir zwei Wörter. Das griechische Wort bedeutet beides oder enthält beides. Ein Wort, das das Denken betrifft, und ein Wort, das das Tun betrifft, das Handeln. Der Geist in uns ist ein göttlicher Geist, ein vernünftiger Geist, ein sachlicher Geist, ein intelligenter Geist. Ein Geist, der wie Gott überlegt und der uns das Denken, die Vernunft, die Sachlichkeit, die Nüchternheit beibringt, damit wir dann infolgedessen mit Zucht und Selbstbeherrschung handeln können. Es beginnt hier. Das griechische Wort für Buße heißt Umdenken. Da beginnt es. Aber eine Buße, die dann nicht zur Tat führt, ist unvollständig. Ja? Es gilt dann wirklich zu kehren, zu handeln und Richtung Jesus zu gehen. Beides ist auch von uns als Christen erwartet. Im Denken Gottes Wort aufnehmen, den Geist regieren zu lassen mit seinem Wort in unserem Geist. Und dann ist die Kraft da, sich selbst zu beherrschen, zuchtvoll den Weg zu gehen für den Herrn Jesus. Das ist der Geist, der uns gegeben wurde. Und mit diesem Geist können wir mit den Begabungen, die ein jeder jeweils bekommen hat, dem Herrn an seinem Platz dienen.